Hallo, ich bin Sophie.
Hallo, ich bin Selma.
And this is Basel.
Hi Sophie.
Hallo Selma.
Heute widmen wir uns unserer Lieblingsstadt Basel.
Wieder mal, ja.
Wieder mal. Basel ist die Museumshauptstadt, die Kulturhauptstadt der Schweiz. Die Stadt der Life Sciences und der renommiertesten Architekturbüros. Vitra ist hier zu Hause, aber auch die größte Kunstmesse, die Art Basel, ist hier zu Hause. Und man könnte meinen, die Basler ruhen sich auf ihrem Ruhm aus, aber dem ist nicht so. Wir widmen uns heute den Babys.
Den Baslerinnen und den Wahlbaslerinnen. In dieser Episode haben wir das große Glück gehabt, dass wir 5 verschiedene selbstinitiierte Projekte in und um Basel anfragen konnten. Diese sind verteilt in Venedig, zwischen Paris, in einem Theater steckt die eine fest. Und sie werden als allererstes über ihr mitgebrachtes Objekt reden und anhand von diesem Objekt werden sie dann über ihre Projekte uns berichten.
Unsere Gesprächspartner sind uns hybrid dazugeschaltet und wir sind gleich im Gespräch.
Und als erstes werden uns Johannes, Willi und Evelyn Wüttrich ihr Objekt vorstellen, unter anderem ihr Projekt I Never Read. Nachher gehen wir zur Hanna Weinberger. Basel Social Club hat sie initiiert mit anderen. Das ist eine der wichtigsten Nebenmessen momentan von der Art Basel.
Als nächstes sprechen wir mit Friederike Kluge. Sie ist stellvertretend von einem großen Kollektiv von Architekten, Designern und Studenten. Die nennen sich Countdown 2030. Dann sprechen wir mit noch einer verwandten Initiative, einer Initiative zur Stadtbegrünung. Mein Baum, dein Baum ist vertreten mit Emma Thompson und Sarah Ellenberger-Warner.
Hallo zusammen.
Hallo Evelyn, hallo Johannes.
Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Welchen Gegenstand habt ihr uns mitgebracht?
Wir haben ein Buch mitgebracht, was weniger staunt. Bei uns dreht sich alles, fast alles um Bücher. Dieses Buch hier ist das 10 Jahre Jubiläumsbuch, was wir herausgegeben haben, ein Rückblick über die 10 Jahre I Never Read Kunstbuchmesse, die wir in Basel veranstaltet haben.
10 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wie war das für euch, die erste Messe in Basel zu realisieren?
Es war ziemlich geil, weil das eine sehr spontane Initiative war und wir eigentlich aus dem Betreiben eines Offspaces kommend darüber nachgedacht haben, was uns fehlt oder wie wir die Woche vielleicht auch nützen können, in welcher der globale Kunsttross sich niederlässt in der Stadt. Und konnten dann, damals war das noch im Hinterhof, Club, der nun Viertel heißt. Und da haben wir dann Verlage angefragt, ob sie potenziell Interesse hätten, da mitzumachen, dabei zu sein. Und ja, so ist das losgegangen.
Was war die ursprüngliche Idee? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist I Never Read entstanden?
Also es ist auch eine sehr persönliche Angelegenheit, muss man sagen. Wir sind beide aus Basel. Wir kennen die Stadt gut. Wir kennen auch die Stadt während der Art Basel-Woche, die ja sehr anders ist als der Rest des Jahres. Aber dann war es auch wirklich einfach eine sehr spontane Idee.
Und eine Liebesgeschichte.
Wow, die wollen wir hören.
Also, Evelyn und ich haben uns getroffen, es hat gefunkt. Dann haben wir ein paar Wochen nur im Bett verbracht. Und daraus ist dann die Buchmesse entstanden.
Das ist ja eigentlich ein sehr erfolgreiches Liebesprojekt, was ihr jetzt da erfunden habt oder aus dieser
und
Liebe gekommen
auch
ist.
Schweizweit die einzige Buchmesse in dieser Größe.
Ja, wahrscheinlich, weil es eine Liebesgeschichte ist.
Also die Motivation ist eine völlig andere. Man geht mit Herzblut, wenn man das so sagen kann, an die Sache heran.
Herzbuch.
Herzbuch.
Und dieses Jahr, wo werdet ihr ausstellen? Wo wird man die I Never Read finden? Jetzt 24.
In der Kaserne, wie die letzten paar Jahre.
Und wie viele Verlage, wie viele Bücher werdet ihr da ungefähr, was wird man da alles finden?
Es werden wieder rund 100 Ausstellerinnen und Aussteller mit dabei sein. Es gibt viele aus der Stadt, lokale Initiativen, Verlage. Dann gibt es aber auch natürlich nationale und internationale, ein durchmischtes Angebot, wie in den vergangenen Jahren.
Und zurück zu eurem 10-Jahre-Katalog. Was kann man denn dort entdecken? Gibt es dort eine besondere Geschichte?
Also die Geschichte, die besteht aus einer sehr langen Liste von Namen. Wir haben hier in diesem Buch oder Büchlein aufgelistet, alle, die je bei einer Buried ausgestellt haben im Verlauf der 10 Jahre. Und zwar sind die Namen jeweils so oft aufgeführt, wie sie mit dabei waren. Zum Beispiel lese ich Form Design Magazin und das kommt dann 3-mal vor, Form Design Magazin, Form Design Magazin. Andere waren 1-mal nur mit dabei, wieder andere waren 10-mal mit dabei. Also es ist ein Rückblick, der zeigt, wer alles schon dazu gehört hat.
Dabei war.
Johannes, du hattest angesprochen, dass ihr eine Lücke füllen wolltet. Denkst du, Basel ist auch das Geheimrezept des Erfolgs, dass die Nachfrage in Basel für eure Messe auch so groß ist?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht unbedingt. Basel ist ja eine sehr kleine Stadt, die sich während dieser Woche immer sehr schick darstellen will. Und das hat was sehr Provinzielles, aber es hat auch was Schönes. Oder provinziell muss gar nicht was Negatives sein, es ist einfach sehr provinziell. Und es gibt Künstlerbuch, Messen oder Initiativen in anderen Städten, da ist es viel einfacher, viel Publikum an den Anlass zu bekommen, weil einfach die Größe der Stadt oder der Menschen, die in der Stadt sich befinden, ganz anders. Diese Kunstbuchmesse ist aus meiner Perspektive heraus oder aus meiner Haltung heraus auch so gedacht, dass es eben andere Zugänge auch legen soll zu Kunst. Es sind genauso spannende Ideen und künstlerische Arbeiten zu finden wie an der Messe, in anderer Form und demokratischer. Und deshalb, das ist ein Grund, weshalb ich dieses Projekt auch so liebe. Und
das ist eben genau das mit dieser Selbstinitiative. Und da war es uns eben so wichtig, mit Leuten zu reden, die eben wirklich selbst initiierte Projekte machen. Und anhand von dem kommt dann die Frage, wieso ist es so wichtig? Und genau das, was du sagst, ist eigentlich das, was wir auch besprochen haben, dass eine gewisse Demokratie daraus entsteht. Und I Never Read, glaube ich, ist auch so erfolgreich, wenn ich bin ja jetzt auch schon mehrmals dahin gegangen. Und es ist auch schön, dass du kleinere Verlage siehst, du siehst Bücher, die du sonst nicht bekommst. Es gibt so eine Community. Und das macht dir eigentlich sehr, sehr gut.
Wir hatten auch darüber gesprochen, was der Ort ausmacht, ob der Ort nicht auch ein wichtiger Faktor ist, der es ermöglicht, überhaupt solche Initiativen über lange Zeit aufrechtzuerhalten. Wie seht ihr denn den Ort der Kaserne? Das ist ja auch eine lange Zusammenarbeit mit euch gewesen, oder?
Ja, der Ort ist sicher sehr geeignet, sehr passend, weil er so zentral liegt, weil er sehr einladend ist, die große Außenfläche, den Platz, den wir immer auch nutzen für Begleitprogramm oder auch Essen, Trinken, Angebot, Zusammensein. Der ist schon sehr wichtig, ja.
Genau, also die Kaserne auch als Areal im Quartier ist ja sehr wichtig, oder? Da gibt es verschiedenste Player, die direkt rund um den Platz stattfinden, sei das die Kaserne als Theater- und Musikort oder der Ausstellungsraum Klingenthal oder der Kopfbau, der bespielt wird, oder die Moschee, die sich darin befindet. Und genau diese Offenheit, die repräsentiert eigentlich zu einem gewissen Grad auch unseren Anspruch. Das heißt nicht, dass es nicht auch spannend ist, ja, über andere Orte, andere Formate nachzudenken, weil architektonisch natürlich immer auch etwas transportiert wird. Und wenn man das 13 Jahre macht, ist es natürlich immer auch spannend zu sehen, wie man selber auch die Liebe jung halten kann. Ja, im besten Fall wieder Stunden im Bett zu verbringen. Neue Kinder sozusagen.
Symbolisch ist es eine super Überleitung für unsere letzte Frage. Wie sieht denn die Zukunft von I Never Read aus? Ihr habt jetzt neue Liebeskinder angesprochen. Was habt ihr dieses Jahr bei der Art Basel vor?
Wir sind hier in Venedig gerade. Wir bleiben hier für 2 Monate und machen hier eine Recherche zu Initiativen, Publishing-Formaten in Venedig, die wir dann auch nach Basel bringen wollen und in Basel zeigen wollen.
Venedig, die Stadt der Liebenden.
Stimmt.
Ja, ja.
Hierhin ist
ganz gut übrigens.
Ich habe noch was anderes, so ganz konkretes Beispiel wird zum Beispiel sein, dass man hier ja entweder zu Fuß oder mit dem Schiff unterwegs ist in Venedig. Und jedes Jahr haben wir eine Radiostation, in welcher die Ausstellenden ihre Themen oder ihre Bücher präsentieren. Und die wird in diesem Jahr auf einem Boot stattfinden. Das ist zum Beispiel ein Link von Venedig nach Basel.
Wunderschön.
Wir wünschen euch für den Monat noch viel Liebe und viel Vaporetti und viel guten Espresso und sehr viel Kreativität und vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns.
Vielen Dank. Ciao, amore.
Ciao, amores.
Ciao. Ciao, belli.
Hallo, Hanna.
Hallo, Hanna.
Hallo.
Was hast du heute für ein Objekt für uns dabei?
Ich habe mein Handy dabei, das ihr wahrscheinlich eben auch dabei habt.
Was repräsentiert es denn?
Das Handy ist irgendwie so ein ziemlich ambivalentes Objekt, dass wir das aus unserem Alltag in dem Sinn nicht mehr herauszudenken ist. Und es ist ein ermöglicher Interface auf ganz vielen Ebenen. Nicht nur Kommunikation im klassischen Sinn, aber auch das Soziale, Informationsquelle und so weiter, birgt auch Schattenseiten. Und das ist so ein bisschen das, so, was für mich das Handy repräsentiert und ziemlich den Zeitgeist im Moment trifft. Also sozusagen die Seite dieses Objekts, die wirklich so in die Abgründe der Menschheit eigentlich schon so steigt. Wenn wir in Bezug auf die aktive Veranstaltungsebene kommen, dann wird es zu einem Walkie-Talkie, so eine Standleitungssituation, das es ermöglicht. Ist aber auch ein Live-Archiv. Also sozusagen, wenn das Hirn nicht mehr mitmacht, also weil man durchnächtigt ist und so weiter, dann kann man sich wie immer wieder auf Informationen berufen, die abrufen. Es ist halt so das Multitasking-Device. Und abgesehen davon, ich bin ja Mutter, ich bin Künstlerin, ich bin eigentlich mit diesem Objekt auf mehreren Ebenen verbunden, als Künstlerin, als Produktionsdevice, wie auch wirklich als so Alltagsstruktur Hilfsmittel in dem Sinn.
Hanna, du repräsentierst den Basel Social Club. Inwieweit ist dein Handy der Mitinitiator für den Basel Social Club gewesen? Gab es da einen ersten Anruf, der dazu geführt hat, dass der Basel Social Club sich gründet?
Es waren eigentlich mehrere Anrufe innerhalb von 24 Stunden, die dazu geführt haben, dass eigentlich der Basel Social Club als Verein gegründet wurde und das erste Projekt lanciert wurde. Also es sind mehrere Zufälle, die aufeinander trafen und tatsächlich ging es von Anrufen aus, die an mich getragen wurden. Genau, da ging es ganz konkret einerseits um die Idee von einem Verein, von einem Freund. Und der andere Anruf betraf ein leerstehendes Haus auf dem Bruderholz dazumals und die Frage, ob ich mir da vorstellen könnte, da etwas zu machen. Und der nächste Anruf war, hey Hanna, könnten wir nicht eine Veranstaltung machen in einem leerstehenden Haus in der besagten Kunstwoche und so weiter. Und so mit diesen 3-4 Anrufen ist eigentlich sozusagen das Projekt lanciert worden. Deshalb hängt das Objekt damit drin.
Das Handy finde ich auch so repräsentativ, aber es geht vor allem auch um zusammen etwas machen. Welche Kooperationen sind jetzt dieses Jahr noch mehr entstanden als letztes Jahr und vorletztes Jahr? Und was sind die Pläne für auch die Zukunft, die ihr habt?
Genau, also im ersten Jahr nach diesen Anrufen, das war eigentlich ein komplett eine Hauruck-Aktion, eine Spontanaktion ohne große Zukunftsvision. Da ging es einfach ums Machen. Eigentlich was zu machen, was Spaß macht, was aber auch ein Ding der Unmöglichkeit je nachdem ist. Das geht nur mit einem Team, es geht auch nur mit einem Netzwerk und mit viel Vertrauen. Und da stand eher dieser Ad-hoc-Moment im Vordergrund. Lasst uns das machen, es wird toll, wir schaffen das, wir schaffen so viele Werke an einen Ort zu bringen, so viele unterschiedliche Menschen miteinander verbinden etc. Und dann erst kam eigentlich sozusagen der Nachhall und aus diesem Nachhall entstand eigentlich das nächste Projekt. Und zwar wirklich dieser große Wunsch von schon fast einer breiten Öffentlichkeit, ist vielleicht ein bisschen gewagt zu sagen, aber dass dieses Projekt nochmal lanciert würde und dass wir etwas geschafft haben, was vielleicht auch Nostalgie hervorrufen kann in dieser Woche. Weil wir reden von der Art Basel-Woche, das ist nicht wegzudenken, Art Basel, der Kunstmarkt, der kommerzielle Kunstkontext schlechthin, wo auch die Stadt Basel natürlich mitgehangen, mitgefangen ist, ist nicht mal negativ konnotiert, und wo eigentlich auch nur eine Initiative, wie wir es machen, nur in einem solchen Kontext möglich ist.
Kannst du das jetzt was mehr elaborieren? Was meinst du damit?
Wir könnten so etwas nicht im Februar machen in Basel. Mhm. Dazu hätten wir die Mittel nicht, dazu hätten wir das Vertrauen nicht und dazu würde auch diese Plattform wegfallen, diese Verbindende, die auch sozusagen mit dieser ominösen Kunstwelt. Also die Kunstwelt, sagen wir mal so, und das andere Publikum, das einfach Bürgerinnen von Basel sind, Menschen, die sich vielleicht für Kunst interessieren und vielleicht eben auch nicht, aber davon gehört haben und ein komplett niederschwelligen Zugang zu Kunst bekommen in all ihren Facetten. Und die zweite Ausgabe des Basel Social Club war eigentlich, da wurde uns eine Location zugetragen, eine große. Und deshalb wurde es so groß. Es hätte aber auch in einem Schrebergartenhäuschen stattfinden können, theoretisch. Es war nun mal aber in einer Mayonnaise-Fabrik oder ehemaligen Location in dem Sinn. Und das heißt, es waren noch mehr Menschen involviert und noch mehr Kunstwerke und noch mehr Besuchende. Und es hat aber wieder funktioniert, dass auch eine gewisse Intimität, das heißt dieses Persönliche zwischen diesem Kunstmarkt, aber auch mit Kindern, mit älteren Menschen, mit Kunstinteressierten oder tatsächlich auch Leute, die einfach neugierig sind, eigentlich nichts mit Kunst per se zu tun haben. Und diese Verbindung hat aber wieder stattgefunden und sich eingelöst und so eigentlich auch einen Ansporn gegeben, das jetzt nochmal zu machen, aber woanders natürlich.
Und dieses woanders, dürft ihr das denn jetzt schon sagen? Oder könnte man, wenn ihr es nicht sagen dürft, könnte man dann auch einfach generell noch über die Zukunft reden des Basel Social Clubs?
Genau, also eigentlich gehen wir erst eine Woche vor Veranstaltungsbeginn mit dem Programm an die Öffentlichkeit. Das heißt, das sind die KünstlerInnen-Namen ersichtlich und so weiter. Es gibt uns auch die Freiheit, noch relativ kurzfristig zu operieren, was viele Strukturen, Institutionen, Messen und so weiter nicht machen können. Das können wir aber oder wollen wir auch diese Narrenfreiheit beibehalten, damit wir wirklich auch mit der Zeit gehen können. Aber es ist auch teilweise schon so unterwegs, das Gespräch darüber in Basel. Und ich kann das schon in dem Sinn erzählen, dass es dieses Mal komplett im Außenraum stattfinden wird. Also wir gehen nicht mehr in Innenräume für diese Ausgabe des Basel Social Clubs. Wir bewegen uns zwischen landwirtschaftlichen Betrieben, also nicht zwischen unangetasteter Natur, sondern zwischen Bauernhöfen und deren Mechanismen und deren Systeme. Die sind auch nicht on hold für die Woche, sondern wir integrieren das Projekt da rein. Und die Idee ist, dass eigentlich Kunst, die in dem Sinn nicht per se für museale Räume, für White Cubes gemacht sind, sondern draußen unter allen Wetterbedingungen standhalten können. Und da haben wir dann eigentlich eine ganze Bandbreite voraussichtlich, die dort gezeigt wird, die passieren wird. Wir reden von ephemeren Werken, wir reden von Skulpturen, von zeitbasierten Werken, von Performances. Und weil das Projekt letztes Jahr so groß war, groß meine ich in Bezug nicht, es war groß architektonisch gesehen, aber es war auch groß, weil wir viel Publikum hatten. Wir hatten ja fast 40.000 Besuchende.
Ja, wunderbar.
Herzlichen Glückwunsch, Hanna. Wir freuen uns, darüber zu erfahren, wenn wir es vor Ort sehen.
Wir müssen jetzt leider schon wieder weiter. Klar.
Kein Problem.
Vielen Dank für das gute Gespräch.
Tschüss, danke euch.
Hallo Friederike.
Hallo.
Willkommen bei uns. Was hast du denn für ein Objekt für uns mitgebracht?
Ja, ich habe hier eine Postkarte oder besser gesagt ein Postkartenset mitgebracht, Und das war so, ja, eine der ersten Dinge, die wir als Gruppe Countdown 2030 umgesetzt haben. Und zwar ging es eigentlich da ganz am Anfang unserer Gründung darum, zu schauen, was sind eigentlich große Hebel im Bauen, um unsere Städte, Gebäude und auch die Details zukunftsfähig zu machen. Und da ging es eben vor allem um die Klimaneutralität, aber auch um die Biodiversitätskrise und wie man die eindämmen kann.
In dieser Folge widmen wir uns Basler Initiativen. Wie habt ihr euch gegründet?
Wir haben uns eigentlich bei einer Veranstaltung im Architekturmuseum getroffen. Das war ein Moment, wo einfach viele unterschiedliche Personen zusammenkamen und wir haben festgestellt, wir würden gerne ja zusammen etwas bewegen oder erstmal überlegen, was können wir eigentlich tun, um wirklich etwas zu verändern in der Baubranche. Und es gab so einen Workshop, an dem wir uns einfach in unterschiedlichen Konstellationen in verschiedenen Büros getroffen haben und dann am Ende festgestellt haben, das ist eigentlich so ein relevantes Thema, wir müssen da irgendwie kontinuierlich dran arbeiten. Und haben langsam so verstanden, um was es geht, was wir jetzt tun sollen und was Maßnahmen sind.
Und wie lange war dieser Ausarbeitungsprozess und wie viel wart ihr da schon? Wart ihr da schon 20 Leute oder waren das ein Core-Team von 5 Leuten oder?
Ja, oh, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, ganz am Anfang waren es so vielleicht 5, 6 Leute und am Anfang waren auch ganz viele Studierende noch mit dabei und es war einfach so, ja, irgendwie so ein Moment, wo man einfach gemerkt hat, jetzt wollen wir was zusammen bewegen. Vielleicht ganz kurz noch als so wichtigen ersten Moment. Wir haben eben eine Uhr, einen Countdown, der rückwärts läuft und so zeigt, dass wir ja eigentlich 10 Jahre, wenn man den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen so folgt oder glauben möchte, dann, dass man diese Zeit rückwärts zählt und wir in dieser Zeit eigentlich signifikant etwas verändern müssen. Und wir haben diesen Countdown dann eben am 01.01.2020 an das Architekturmuseum gehängt. Und dieser Countdown, der zählt eben diese 10 Jahre rückwärts und ermahnt uns dazu, eben ja wirklich ins Handeln zu kommen.
Aus dieser Countdown-Uhr ist dann auch eine Ausstellung lanciert worden, richtig? Die Schweizer Abriss.
Es gab eine tolle Vorlage, da ging es nicht ums Bauen, sondern darum, was sollte man denn jetzt eigentlich tun, um CO2 zu reduzieren im Alltag. Eigentlich haben wir uns gewünscht, wie so eine Art Rezeptbuch, so was sind jetzt die Hebel, die wirklich große Veränderungen machen. So, wo muss man anfangen, wenn man eigentlich nicht so richtig weiß, wie man Beitrag leisten kann. Ich glaube, das waren viele Personen, die so sehr aus dem Designorientierten so entwerfen kamen. Und da war einfach so, haben wir festgestellt, in unseren eigenen Ausbildungen war das eigentlich nicht wirklich ein Thema, wie man klimaneutral baut. Und wir wollten uns da eigentlich weiterbilden und haben diese Postkarten dann entwickelt und haben diese größten Hebel aufgezeigt. Auf diesen Postkarten oder auf den 3 Postkarten, das ist eine, da geht es darum, wie man eben Städte plant, die zweite, wie man Gebäude plant und die dritte, wie man Details plant, sind diese Felder unterschiedlich groß und zeigen, was so die größten Hebel sind im Bauen und im Planen von zukunftsfähigen Architekturen, Städten. Und wir haben einfach festgestellt, dass auf allen 3 Postkarten der Hebel der Abbruchvermeidung in einer gewissen Weise immer wieder auftaucht. Also, dass man bei den Städten Strukturen weiterverwenden sollte, dass man eben bei Gebäude den Abriss vermeiden sollte und bei Details halt reparieren sollte, um möglichst viel Bausubstanz am Ort zu lassen. Und da haben wir festgestellt, dieser Abbruch oder die Abbruchvermeidung ist eigentlich zentral. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müsste diese Ausstellung den Abbruch zum Thema haben, dass wenn wir alles am Ort belassen und kleinere Veränderungen machen und möglichst viel weiterverwenden, dann haben wir auf ganz vielen Ebenen eigentlich was Gutes gemacht. Und da ist dann auch klar geworden, die Gruppe wächst. Wir werden immer mehr Leute. Also an dieser Ausstellung waren einfach auch ganz viele Personen beteiligt und eins eben, ja, wohl das größte Projekt, wo man wirklich auch so die Hilfe von vielen brauchte, dass das so zusammengekommen ist.
Das heißt, ihr habt jetzt eine kritische Masse erreicht, indem wir diese Hebel, die du vorhin genannt hast, auch tatsächlich bewegen könnt. Mein Informationsstand ist, dass ihr auch als erstes Kollektiv in der Schweiz einen Lehrauftrag habt. Das heißt, ihr könnt auch jetzt mit der jüngeren Generation von Architektur- und Designstudenten über die Themen sprechen, die in eurer Ausbildung nicht präsent waren.
Genau, ja. Ja, ob wir wirklich die Ersten sind, tatsächlich habe ich das insofern auch noch nicht gehört. Es gab zuvor schon Anfragen von anderen Orten oder Hochschulen, die vielleicht nicht so mutig war, wie zum Schluss jetzt die FANW, die tatsächlich das jetzt umgesetzt hat. Und wir sind jetzt eben im zweiten Semester als Kollektiv am Unterrichten. Und ja, das ist spannend, zum einen zu überlegen, was müsste jetzt anders gelehrt werden? Was sind eigentlich... Ja, so die Maßnahmen, die man vermitteln möchte, was kann man auch in der kurzen Zeit von so einem Semester auch so ja, vermitteln, mitgeben. Denn durchaus ist dieses Thema sehr komplex. Und das hat natürlich dann auch wiederum zu Diskussionen geführt, so was sind jetzt eigentlich wichtige Maßnahmen und ja, wie können wir die gemeinsam mit den Studierenden ebenso als Kollektiv weitergeben.
Countdown 2030, eure Uhr. Tickt. Was habt ihr dieses Jahr auf der Agenda?
Also neben der Lehre haben wir natürlich viele Arbeitsgruppen, die parallel arbeiten. Wir sind gerade sehr interessiert zum Beispiel an den Investitionen. Also da, wo das Geld ist, werden Entscheidungen, wichtige Entscheidungen getroffen. Und was wir sicher machen jetzt, ist ein Strategieworkshop. Sowas haben wir immer wieder gemacht, um einfach nochmal zu schauen, wo sind wir, was passiert gerade, was muss passieren und was wären Projekte, um da irgendwie die Praxis wieder so zu pushen. Und uns war immer wichtig, dass wir wirklich die Dinge raustragen und etwas wirklich bewegen können. Also es geht eigentlich eher darum, andere vielleicht zu motivieren oder einfach auch zu zeigen, was für ein Gewinn auch dieser Wandel eben sein kann in der Baubranche. Und vielleicht eine Sache, die ich noch wichtig finde zu erwähnen, weil wir da jetzt noch gar nicht drüber geredet haben, vielleicht nochmal, dass wir immer den Eindruck hatten, wir müssen diesen Wandel im klimagerechten, biodiversitätsfreundlichen Bauen wirklich mit den guten architektonischen Räumen zusammenbringen. Also dass es nicht so eine Art Add-on gibt, sondern dass man wirklich aus dem Entwurf heraus, aus der Architektur heraus wirklich was verändern kann. Mhm. Und da gilt es eigentlich wirklich jetzt darum, wie Beispiele zu zeigen oder zu diskutieren, wo das eben geglückt ist.
Ja, neben dem sehr hohen Gestaltungsanspruch, der in der Basler Architekturszene immer präsent ist, wie kann man sich als Bürger bei euch beteiligen, informieren? Welche Motivation braucht es, um bei euch mitzumachen?
Also grundsätzlich haben wir immer gesagt, wir möchten eine kleine Gruppe sein, die aktiv ist oder beziehungsweise wir haben die Größe nicht beziffert, sondern es ging eigentlich darum, vor allem, dass wir einfach aktiv sind, Dinge verändern. Und das ist eigentlich erstmal so der Eintritt, um bei uns Mitglied zu sein. Das heißt, im Grunde genommen bedeutet das, man muss Interesse am Thema haben und bereit sein, Dinge zu übernehmen. Und was ich total schön finde, ist, ich habe vorhin gesagt, wir haben so aus dem Kern der Architektur, den Projekten begonnen und man merkt jetzt, wir haben so viele unterschiedliche auch Kompetenzen jetzt. Leute mit geschichtlichem Hintergrund oder auch mit einem technischen Hintergrund haben, mit einem handwerklichen Hintergrund, mit einem Hintergrund eben der Architekturkommunikation. Und das ist natürlich eine totale Bereicherung. Von daher wäre es natürlich auch spannend, jetzt Leute zum Beispiel dazu zu bekommen, die halt ja, Investitionen tätigen oder zu verstehen, wie funktionieren die Mechanismen und wie können wir eben mit unserem gemeinsamen Wissen wie so einen Schritt vorankommen.
Super, vielen Dank Friederike von unserer Seite für Countdown 2030.
Wir wünschen euch noch weiterhin viele, viele erfolgreiche Projekte und hoffen, dass ihr noch mehr Zuwachs bekommt.
Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Es war sehr schön, bei euch dabei sein zu dürfen und unsere Initiative vorzustellen.
Welchen Gegenstand habt ihr uns mitgebracht?
Wir haben euch einen Baum mitgebracht.
Ihr seid die Initiative Mein Baum, Dein Baum. Was verbirgt sich dahinter?
Mein Baum, Dein Baum ist unsere Initiative, die eigentlich ermöglichen soll, dass jeder, der in Basel wohnt, in seinem Vorgarten einen Baum bekommen kann.
Die Vorgarten, es ist ein super Platz für einen Baum zu pflanzen, weil es steht genau zwischen dem öffentlichen Raum und dem privaten Raum. Und wenn man pflanzt einen Baum im Vorgarten, es gibt nicht nur Schatten auf dem, also für den Eigentümer, aber auch für alle, das läuft auf dem Trottoir. Und so ist es wirklich ein öffentliches Stadtprojekt für uns, für mehr Bäume in Basel zu haben.
Und auch bisher auch ein sehr erfolgreiches. Es kommen auch immer mehr Leute dazu, die einen Baum in ihrem Vorgarten möchten, oder? Wie stellt man sich den Prozess vor? Wie fängt ihr damit an?
Well, wir sind eigentlich ein junges Verein. Wir sind nur ein Jahr alt. Aber ja, wir haben viel Schwung. Die Leute sind begeistert mit unserem Projekt, weil wir geben Bäume eigentlich gratis. Also wir bekommen fast jeden Tag ein E-Mail mit dem Subjekt, ich will einen Baum. Und ich bin Landschaftsarchitektin und eins von unserer Vorstand ist auch Landschaftsarchitektin. Und wir gehen vorbei und wir sprechen zusammen mit dem Eigentümer. Und schauen wir, was passt am besten im Vorgarten für eine Baumart. Was will die, also die Eigentümer haben für Blüten oder große Herbstfarbe etc. etc. Und dann finden wir zusammen die perfekte Baum für jeden Vorgarten. Und wir haben zwei Pflanzsaisonen, einen Herbst und einen Frühling. Und ja.
Vielleicht kann man noch ergänzen, dass ihr jeweils nach der Besichtigung, wenn ihr vor Ort wart, macht ihr drei Vorschläge, die ihr dann auch visualisiert und den Leuten zustellt. Das heißt, die Leute, die sich für einen Baum im Vorgarten interessieren, die haben dann, können nachher nach diesem Treffen, können sie sich dann hinsetzen und wirklich überlegen, welchen möchten sie auch. Weil ein Baum ist ja nicht einfach nur ein Möbel, das man in den Vorgarten stellt. Man muss sich ja auch dann darum kümmern. Und ja, dann macht ihr diese Visualisierung. Die sehen wirklich immer super aus. Und ja, dann können sich die Leute eben den Baum aussuchen. Und nachher organisieren wir dann eigentlich die Bestellung. Wir organisieren, dass dann unser Gärtner vorbeikommt und den Baum entweder eben im Frühling oder im Herbst pflanzt.
Ja, letzten Sommer war der heißeste Sommer seit der Aufzeichnung von Wetterdaten. Nicht nur in Basel, sondern auf der ganzen Welt. Könnt ihr uns vielleicht erklären, wie ihr euer Projekt finanziert?
Also wir sind vor allem auf private Sponsoren angewiesen. Unter anderem natürlich Roche hat einen großen Beitrag geleistet. In unserem ersten Jahr war das Jacques Herzog und Pierre Demeron, die ihr eine große Spende gemacht haben, dass das Projekt funktioniert. Und neuerdings können wir auch aus dem Mehrwertabgabefonds Gelder beziehen. Das funktioniert so, dass die neuen Eigentümer von einem Baum eine Leistungsvereinbarung unterzeichnet und so bekommen wir dann aus diesem Mehrwertabgabefonds 1.500 Franken, respektive 1.800 Franken für jede Baumpflanzung.
Das heißt, grob gesagt, ihr geht Kooperationen ein jetzt. Und das heißt, es wird durch das auch ernster genommen. Und ich habe auf der Webseite auch gelesen, dass ihr auch nicht nur in Basel dies machen wollt, sondern auch in andere Kantone größere Reichweite haben möchtet.
Und weiter skaliert, ja.
Und wir sagen immer, wir würden gerne 1.000 Bäume für Basel haben. Mhm. Und wenn wir können dieses Projekt, wenn es läuft gut in Basel, ja, dann wir würden es gerne also auf andere Kantone bringen. Aber bis jetzt, wir sind wirklich also an Basel fokussiert.
1.000 Bäume wie bei Josef Beuys, oder?
Genau, genau. Es klingt sehr gut aus. Also wir pflanzen nicht 1.000 Eiche, aber 1.000 verschiedene Arten von Bäume, ja.
Wir freuen uns, diese 1.000 Bäume zu sehen. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen.
Wie viele Bäume braucht es denn noch bis zu den 1.000 Bäumen?
Nur ein paar.
Sehr okay. Gut.
Aber wir sind gut, sehr gut unterwegs und jeden E-Mail, das bekommt an uns, es hilft. Und jede Spende, das wir bekommen, das hilft auch.
Genau.
Ich sage das meiner Mutter, weil die hat ein Haus und einen Vorgarten, der einen Baum braucht. Also ich hoffe, dass ich euch bald bei ihr zu Hause sehe.
Und ich melde mich, denn in unserer Straße gibt es noch viele Bäume, die fehlen. Vielen Dank.
Vielen Dank an euch.
Vielen Dank. Euch.
Vielen Dank.
Hallo Samara.
Du bist uns zugeschaltet aus Paris. Welchen Gegenstand hast du uns mitgebracht?
Wie ihr sehen könnt, habe ich eine Ausgabe eines Magazins, das nennt sich Bepizin. Und darüber werde ich euch in den kommenden Minuten ein bisschen was erzählen.
Wir haben unsere Folge Baby Made genannt. Uns geht es darum, Selfmade-Initiativen aus Basel vorzustellen. Wer, was ist Baby?
Also Bepizin, da sind wir eigentlich ganz bei euch. Wir haben eine ähnliche Mission, zwar jetzt nicht auf Audioebene, aber eher geschrieben, wollen wir eigentlich so die Facetten der Kulturmetropole Basel zeigen. Die verschiedenen Köpfe, also die verschiedenen Babys, die die Stadt zu dem machen, was sie heute eigentlich ist. Genau.
Ganz kurz, ich müsste noch intervenieren und mal erklären für unsere Zuhörer, was ein Baby ist. Ein Baby ist nämlich, Samara, du weißt es, ein Basler, oder? Oder eine Baslerin.
Genau.
Genau.
Der prototypische, stereotypische Basler, Baslerin.
Exakt.
Was bedeutet das?
Für mich bedeutet Baslerin zu sein rein und eben Kunst und Kultur. Ich nehme an, für euch und eures Projekt auch.
So ziemlich in a nutshell, genau. Und, aber das in verschiedenen Rollen. Also jetzt nicht unbedingt nur so MuseumsleiterInnen, sondern auch MusikerInnen, AktivistInnen, ArchitektInnen. Also es gibt viele Gesichter und viele Arten, das wiederzuspiegeln. Und für mich ist halt auch interessant, unser Team ist ja auch sehr heterogen aufgebaut. Wir haben gewisse Ur-Babys dabei oder Leute aus der Region, wie jetzt beispielsweise Claudio, aber auch Leute wie mich oder beispielsweise Quito, wir, die zugezogen sind und die Stadt so zu unserem Zuhause gemacht haben, was ja in sich auch eine Qualität hat.
Also sind wir Wahlbabys?
Wir sind Wahlbabys, genau.
Wie habt ihr euch denn gefunden?
Schon ein bisschen mit Claudio als unser Nukleus. Wir waren alle irgendwie mit ihm verwoben, sei es jetzt irgendwie freundschaftlich, wie jetzt in meinem Case, oder über andere Collaborations. Und es war so, dass während vielen Jahren, während der Art Basel, Claudio so eine Liste hatte. Und everybody wanted to have that list. Weil diese Liste hatte alle Events drauf, jeden Tag. Sie ist immer so, ah, dort und dort kann man hingehen. Er hatte ganz viele Sachen drauf. Und das war so der Ursprung vom Ganzen. Dann gepaart mit unserem Anspruch, auch Geschichten und Leute zu zeigen, die jetzt nicht unbedingt viel Visibilität haben sonst, aber trotzdem etwas zum Kulturmarkt beitragen in Basel. Und deren Geschichten wollten wir eigentlich erzählen. Und dann sind wir eigentlich ohne jetzt Businessplan einfach mal zusammengesessen und haben überlegt, okay, was kann man da machen und wie wollen wir das aufgleisen? Und dann hat sich das in diesem Winter 2023 so entwickelt und auf einmal ging es Schlag auf Schlag, so Redaktionsschluss, Druckabgabe und all diese Sachen. Aber wir sind froh, dass wir es gemacht haben und so überzeugt, dass wir auch dieses Jahr wieder Bock haben, uns zusammenzusetzen.
Das heißt, diese Initiative ist auch nach der Pandemie geboren und ihr habt euch entschieden, ein Hardcopy-Magazin mit an die Hand zu geben. So sind die Porträts der Babys wie für die Ewigkeit dargestellt oder aufgenommen.
Yes, also beides. Es gab ja die Online-Ausgabe und die Print-Ausgabe, also dass die Leute was Handfestes haben. Und da war es uns auch wichtig, dass es jeder und jede kriegen kann, also dass es auch gratis ist. Dafür waren wir natürlich auf finanzielle Unterstützung angewiesen, haben da aber wunderbare UnterstützerInnen gefunden, unter anderem Basel Tourismus, Art Basel, der Kanton war da auch super großzügig, die CMS, also viele liebe Leute, die uns da unterstützt haben und auch an die Idee geglaubt haben. Aber wir sehen uns in dem Sinne nicht als fixes und starres Magazin, sondern wir haben verschiedene Eckpfeiler und verschiedene Formate, die wir auch weiterhin ausprobieren möchten. Auch das Printprodukt, vielleicht wandelt sich das ja noch für die nächste Ausgabe. Mhm. Also wir haben da verschiedenste Ideen im Raum, was aber bestimmt weiterhin bestehen bleibt, weil zu den Events, wo das Babysin rauskommt, gibt es halt auch viele Leute, die vielleicht nur während einer Woche oder während einigen Tagen in der Stadt sind, dass wir da bestimmt das Mailing beibehalten auf jeden Fall und dass es auch weiterhin online zugänglich ist für all die, die es nicht geschafft haben, eine Ausgabe zu kriegen. Genau.
Jetzt ganz grundsätzlich, was erwartet uns dieses Jahr? Also das, was du natürlich sagen darfst. Und mit der Frage würde ich dann auch dazu kommen, was wäre dein Highlight für dieses Jahr in der Art Basel?
Also wir wollen uns bestimmt unsere Offenheit und Neugierde behalten. Wie angedeutet, es könnte sein, dass das Printprodukt in einem anderen Gewand daherkommt. Grundsätzlich können wir uns auch vorstellen, jetzt also richtig mit Zukunftsmusik verschiedenste Partnerschaften einzugehen. Bereits letztes Jahr haben wir uns etwas gelöst von jetzt nur der Artwoche und haben beispielsweise mit den Kunsttagen Basel eine Medienpartnerschaft gemacht. könnten wir uns auch vorstellen, öfters mal vielleicht mit Leuten wie euch ein bisschen zusammenzusitzen und zu quatschen.
Das könnten wir uns auch vorstellen.
Ne? Das können wir uns sehr gut vorstellen.
Also, wenn ihr da nichts vorhabt,
let's talk.
Also wir sind ein bisschen busy, aber wir können sicher noch Zeit finden.
Was mir so im Gespräch bewusst geworden ist, das Besondere an Basel ist ja die Größe der Stadt und da vermischen sich so die professionellen Beziehungen mit den freundschaftlichen Beziehungen. Was waren so eure Lieblingsgeschichten oder gibt es überhaupt Lieblingsgeschichten der Babys, die ihr in eurem ersten Magazin gefunden habt? Da muss es doch irgendwie so ein Geheimrezept geben, dass es so viele Menschen gibt, die motiviert sind, aus eigener Kraft heraus Projekte zu initiieren und sie dann aber auch nicht bei der Idee zu belassen, sondern sie auch wirklich in die Tat umzusetzen und das über lange Zeit. Was ist da das Geheimrezept?
Oder was ist die Geschichte?
Was ist die Geschichte? Das ist das, was mir so bewusst geworden ist in all den Gesprächen heute. Liegt es an der Stadt? Ist es die Rheinluft? Ist es der Rhein? Was, immer wieder. Was kann es denn sein?
Es ist witzig, was du ansprichst, weil ich hatte das auch mehrmals mit meinen InterviewpartnerInnen, als ich beispielsweise für unsere zweite Online-Ausgabe während den Kunsttagen mit Lustart geredet habe. Das waren drei KuratorInnen, die das verantwortet haben. Sie sind alle auch WahlbaslerInnen und sie haben auch alle von dieser Qualität geredet, dass wenn man in diese Stadt kommt, man wird so willkommen geheißen und so an der Hand genommen. Es ist nicht so diese Anonymität einer Großstadt, es ist so eine mittelgroße Stadt und irgendwie scheint das so im Naturell der Leute zu liegen. Also es ist eine Stadt, wo viele dazukommen, aber die, die alteingesessen sind, in dem Sinne, die gerne mitnehmen und ich weiß auch nicht, ob es die Rheinluft ist oder einfach ja, Tradition der Stadt. Man hat einfach Bock, zusammen Sachen anzureißen. Und das zeigt sich auch in den porträtierten Personen, die wir haben. Also sind, ich hatte außerdem also ziemlich viele Kollektive, also jetzt von Palazzina, die ihr eigenes Zuhause zu einem Offspace gemacht haben, über Hybrid Project Space, die gemeinsam die, wie soll man sagen, die Inklusivität des Kunstmarktes anschauen und die Accessibility für Leute, die diese Orte sonst eher vorenthalten sind. Und das ist einfach wirklich so ein genuines Interesse und ich finde das so schön, dass diese Leute das so anreißen und einfach Basel.
Sophie hat in der ersten Folge gesagt, dass Basel ist eine Stadt, die einen umarmt.
Würde ich jetzt auch sagen. Also da ist Basel schon immer wieder eine schöne Base, um zurückzukehren. Also wir alle jetzt bei uns sind in verschiedenen Städten immer wieder unterwegs, sei es jetzt Kopenhagen oder Berlin. Aber Basel ist wirklich eine Umarmung. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Gut zusammengefasst, Sophie.
Vielen Dank. Fühl dich umarmt.
Ja, große Umarmung auch von meiner Seite, Samara. Vielen Dank.
Bisou.
Tschüss. Bisou.
Ja, selber nach all den Gesprächen, die wir jetzt hatten, das war echt, das waren viel. Da möchte ich eigentlich gerade direkt in die Frage an dich gehen. Was ist denn dein Objekt?
Ja, zuerst wollte ich eigentlich ein Honigbrot und einen Apfel mitbringen, sinnbildlich für das Znüni und das Zfiri, das ich hier in Basel mir angeeignet habe und was nachhaltig meinen Schaffensprozess positiv verändert hat. Diese Pausen sind sehr wichtig. Dann wollte ich dir den Wickelfisch mitbringen, aber mitgebracht habe ich dir jetzt eine Kette, die ich selbst gemacht habe und meine Powerhose, die ich selbst genäht habe.
Die Powerhose sehe ich und auch die Kette gucke ich schön
ja.
an.
Ich habe schon, bevor ich nach Basel gekommen bin, genäht und Schmuck gemacht. Aber ich bin tatsächlich in Basel zum ersten Mal dazu gekommen, am Stück sehr viele Objekte zu nähen. Und die Stoffe, die du siehst und das Material, das du siehst, habe ich aus Basel. Und über diesen Kontakt habe ich sehr viele Geschichten von den Näherinnen und den Do-it-yourself-Enthusiasten. Also habe ich im Prinzip meinen ersten Kontakt zu Basel aufgebaut, das sich zu langen Freundschaften ausgebildet hat. Und ich schaue jetzt auch hier auf ein Objekt, das du mitgebracht hast. Beschreibe es und erzähle mir mehr davon.
Das ist eine Artischocke. Man nennt sie auch Globe Artichokes. Zum Beschreiben ist es eine der großen, runden Artischocken. Es gibt ja ganz viele verschiedene Artischockenarten. Mein ganz persönlicher Bezug zur Artischocke war nach meinem Rückzug in 2019. Da hatte ich die Chance, meine erste Solo-Ausstellung zu machen. Und da überlegt man sich natürlich, wie und wo mache ich jetzt diese Ausstellung. Und irgendwie ging das alles dann um die Artischocke, um organisches Material, um Zirkularität, um Schönheit der Natur, um Huldigung der Natur. Und ich habe dann angefangen, aus Artischockenblättern, die nach dem Vernissagenessen eigentlich dann auf einem Riesentisch bestehen geblieben sind, aus denen habe ich dann auch eigentlich wie weitere Schmuckstücke gemacht. Also sind wir auch wieder bei den Schmuckstücken gelandet. Mhm. Und diese Schmuckstücke habe ich dann in Harz eingelegt, also diese Artischockenblätter. Und ganz grundsätzlich hat mich dieser Prozess fasziniert. Was passiert mit Artischocken? Was passiert mit Gemüse? Was passiert mit all diesem eigentlich Abfall, den wir kreieren? Beispielsweise bei Artischockenblättern, die oxidieren. Und die werden dann so türkisgrün. Und diesen Moment wollte ich zum Beispiel einfangen. Irgendwie auch, halt auch ein bisschen Gott spielen. Das ist ja auch irgendwie auch in der Kunst. Ja, konservieren. Mhm. Und die wurden dann die ersten Produkte, würde ich sagen, die ich dann entwickelt habe. Das waren dann Ohrringe, die in der Kunst entstanden sind und dann im Design weitergegangen sind. Und seither ist meine Praxis basiert ein bisschen auf dem.
Wir haben ja noch einige Episoden vor uns. Da freue ich mich auf erstmal die Explorierung der Art Basel mit dir. Das ist das erste Mal, dass wir das gemeinsam uns anschauen werden. Und dann werden wir mit Sicherheit noch mehr Leute dazu befragen können, dieses Phänomen Basel.
This is Basel.
This is Basel.
Ein Podcast von
Selma Lihodzic und Sophie Lardon.